Herzlich willkommen. Das ist der zweite Teil von unserem Thema Selbstwertgefühl. Ursprünglich hieß es allumfassendes Wohlwollen für uns selbst. Wobei unser Überthema von dem ganzen Kurs schält sich so ein bisschen raus, ist so dieser Vergleich von griechisch-römischer Antike mit buddhistischen Konzepten. Mal untersuchen, ob diese These zutrifft, dass der Buddhismus wahrscheinlich die letzte überlebende antike Weisheitslehre ist. Und zwar im philosophischen Sinne gesehen. Wir haben das letzte Mal uns das Thema Sorge für sich selbst angeschaut. Der für mich inspirierendste Text in dem Zusammenhang ist ein Buch von Michel Foucault, Die Hermeneutik des Subjektes. Da hat er also dieses ganze Semester nur über dieses Thema Sorge für sich selbst gesprochen und das verglichen einerseits mit diesem Aspekt, wann der zum ersten Mal in der griechischen Antike aufgetaucht ist, das war bei Plato. Da hatten wir das letzte Mal ja auch so ein bisschen diese Geschichte von diesem reichen Jüngling gehört, der so in die Politik gehen wollte und wo der Plato ihn dann angesprochen hat und ihm gesagt, ja, wie kommst du eigentlich drauf, dass du weißt, wie man regiert? Daraus hat sich das Thema entwickelt, dass es im ersten Schritt, bevor man etwas für andere Menschen tun, bevor man andere Menschen regieren möchte, dass es sinnvoll ist, erstmal etwas für sich selbst zu tun. Das heißt, dass man erstmal bei sich selbst anfängt und dann etwas für die anderen zu tun. In unserer Kultur hat das so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Das, was die Greta ja vorhin auch gesagt hat, das heißt, wir werden so getrimmt, dass wir immer erstmal an die anderen denken. Das Thema, dass wir etwas für uns tun dürfen, hat immer sowas mit Selbstsucht zu tun, mit egoistisch sein und hat einen schlechten Ruf bei uns. Und insofern war das Thema vom letzten Mal, da auch mal hineinzuschauen in unsere eigene kulturelle Geschichte. Was hat denn dieses negative Verständnis, etwas für sich zu tun, was hat das mit unserer eigenen Kultur zu tun? Wir sind dann beim Christentum im Mittelalter gelandet, bis in das 20. Jahrhundert, um uns anzuschauen, wie da dieser Begriff der Liebe definiert wurde. Wir haben festgestellt, dass es zwei Hauptdefinitionen innerhalb des christlichen Gebäudes gibt. Das ist einmal die Gottesliebe und einmal die Nächstenliebe. Und dass es ganz bösartige Formulierungen gibt, wenn man an sich selbst denkt. Also diese ganze Terminologie der Askese, also der christlichen Askese mit Abtöten, mit Selbstverleugnung, diese ganzen Begriffe haben uns anbeschaut. Unser heutiges Thema ist, die nächsten Schritte sich so mal den groben Überblick anzuschauen. Das heißt, der nächste Schritt ist die Aufklärung, wobei ich das nur erwähne und dann fokussiere so ein bisschen auf psychologische Konzepten. Das heißt, unsere letzten 100 Jahre sind ja sehr stark von der Psychologie bzw. Psychotherapie in diesem Sinne geprägt worden. Also da ist dieser Begriff Selbstwertgefühl wieder ein Thema geworden. Wir schauen uns beginnend bei Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, das kurz an, wie der zu diesem Thema gestanden ist und wie sich das dann so langsam zu diesem heutigen Boom des Selbstwertgefühls, der Sorge für sich selbst. Das ist unser heutiges Thema. Der eine Schwerpunkt ist, westliche Psychologie kurz anzuschauen. Hauptschwerpunkt wird dann das buddhistische Konzept von allumfassendem Wohlwollen sein. Es gibt einen Nachtrag, der mir wichtig ist zu sagen. Ich habe letztes Mal so aus diesen christlichen Askesebüchern, die so innerhalb der Moraltheologie angesiedelt sind, berichtet, welche Begriffe da benutzt wurden. In der Mehrzahl sehr martialischen Begriffe. Aber es gab auch ein Buch, habe ich jetzt gefunden, das Lehrbuch der Ästhetik. Das ist so der westliche Begriff für Askese, das 1929 erschienen ist. Es wird als Standardwerk gehandelt, oder es wurde als Standardwerk gehandelt, von einem Jesuiten geschrieben, von Otto Zimmermann. Wie gesagt, 1929. Er ist derjenige, wo ich zum ersten Mal diesen Begriff der Selbstliebe gefunden habe. Er hat ein eigenes Kapitel über die Selbstliebe und das, was die Claudia das letzte Mal angemerkt hat, dass in der Bibel drin steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass offensichtlich in der Mainstream-Entwicklung des Christentums der erste Teil sehr stark betont wurde, liebe deinen Nächsten, also Nächstenliebe, und der zweite Teil eher unter den Tisch gefallen ist. Und Zimmermann fokussiert auf beide Aspekte. Er sagt, dass es sehr wichtig ist, Selbstliebe zu praktizieren und dass das also eine Basis überhaupt ist, um dann auch Nächstenliebe zu praktizieren. Das wäre so eine ganz orthodoxe Quelle. Er war Jesuit und dieses Buch wurde also in der Priesterausbildung benutzt. Es gab offensichtlich beide Stränge. Er bezieht sich explizit auch auf diese Stelle in der Bibel, also Matthäus 19, wo dann drin steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An sich haben wir uns die Antike angeschaut, Pi mal Daumen, 5. Jahrhundert, als dann das Christentum die Geistesgeschichte in unserem Europa übernommen hat. In diesem Zuge ist interessant, dass in den ersten zwei Jahrhunderten des Christentums, als sozusagen noch nicht dominierend war, hat sich das Christentum laut Foucault, also ich kann das nur nachplappern, was Foucault schreibt, hat sich das Christentum als Philosophie dargestellt. Da ging es nämlich um Anerkennung im Kontrast zu den anderen philosophischen Richtungen, also von der Stoa, von den Epikureern. Das Christentum hat sich sehr wohl als Philosophie dargestellt. Und als dann das Christentum ab dem 5. Jahrhundert die Macht übernommen hat, hat sich das dann gedreht. Und im Mittelalter, beziehungsweise 1000 irgendwas, gibt es ein Zitat, was sich dann im ganzen Mittelalter durchgezogen hat. Die Philosophie ist die Magd der Theologie. Das war das Selbstverständnis der Theologie. Das war auch die Zeit im 11. Jahrhundert, als die christlichen Universitäten bei uns hier gegründet wurden. Das waren ja christliche Gründungen. Eines der Hauptfächer dort war die Theologie. Und die Philosophie wurde degradiert als eine Hilfswissenschaft für die Theologie. Das hat sich bis zur Neuzeit, also bis Descartes, hat sich dieses Selbstverständnis gehalten. Als die Philosophie wieder angefangen hat, sich von der Theologie zu emanzipieren, seinen eigenen Standpunkt wieder zu entwickeln, sprich den Fokus, ich sage jetzt mal überspitzt, weg von Gott hin zum Menschen. Eine der bekanntesten Definitionen oder Beschreibungen dieser philosophischen Aufklärung ist die Definition der Aufklärung nach Kant oder von Kant. Die lese ich euch einfach mal vor. Das war 1784, als er das formuliert hat. Das ist selbst nach 200 Jahren immer noch sehr aktuell. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner, des eigenen Verstandes, ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das ist eine super Formulierung von Selbstverantwortung. Jetzt mache ich einen großen Schnitt, 100 Jahre weiter, also zu Sigmund Freud, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn wir bei ihm nachschauen, wie er den Begriff der Selbstliebe formuliert, beziehungsweise welches Verständnis er dazu hat, dann finden wir immer noch eine negative Definition. Er benutzt den Begriff synonym mit seinem Narzissmusbegriff. Narzissmus ist für ihn eine übersteigerte Selbstliebe, die auf Basis von einem Minderwertigkeitsgefühl entstanden ist. Das heißt, wenn ich mich minderwertig fühle, projiziere ich ein irres Überideal von mir selbst und glaube, ich bin dann dieses Überideal. In diesem Kontext hat Sigmund Freud noch diesen Begriff der Selbstliebe verstanden. Der nächste Psychoanalytiker oder, wenn man von der Terminologie genauer ist, Neoanalytiker, war dann Erich Fromm in den 50er Jahren, also 1956, hat er sein Buch Die Kunst des Liebens. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, das war vor 30 Jahren, war das so der Renner. Meines Wissens war Erich Fromm, der diesen Begriff der Selbstliebe wieder aufgenommen hat und ihn angefangen hat, positiv zu interpretieren. Und zwar sagt er ganz klar, für mich ist Liebe grundsätzlich unteilbar. Man kann die Liebe zu anderen Liebesobjekten nicht von der Liebe zum eigenen Selbst trennen. Wenn ein Mensch fähig ist, produktiv zu lieben, dann liebt er auch sich selbst. Wenn er nur andere lieben kann, dann kann er überhaupt nicht lieben. Das ist eine schöne Formulierung, wo dieser Aspekt, dass die Selbstliebe und die Nächstenliebe zwei Aspekte der gleichen Qualität sind, das ist auch das Grundverständnis im Buddhismus. Von der Technik her beginnt man erstmal bei sich selbst. Und das ist wiederum das Grundverständnis der griechisch-römischen Antike, die auch erstmal bei sich selbst angefangen haben, bevor man irgendwas mit anderen Leuten macht. Das ist das Thema, was sich da für mich widerspiegelt und wo es eine irre Parallele gibt im Grundverständnis her. Heute boomt dieser Begriff oder diese Qualität unter dem Aspekt des Selbstmitgefühls, der Selbstfürsorge. Das Interessante ist jetzt, dass ja unser Ausgangsfokus von dem Vergleich Buddhismus und westliche Psychologie war die positive Psychologie, wenn ihr euch erinnert. Wir hatten dieses dicke Buch von Peterson und Seligman, wo sie versucht haben, diese ganzen positiven Qualitäten zu beschreiben. Und da gibt es auch eine Qualität, die nennt er Liebe. Das Interessante ist, Seligman kommt aus der Verhaltenstherapie und er hat auch in seinem Buch, in diesem riesigen Buch, kommt auch der Begriff der Selbstliebe vor, aber immer nur als Fußnote und nicht als eigene Qualität. Das ist das Interessante. Das heißt, er definiert Liebe als einen Beziehungsaspekt. Das heißt, Liebe zu einer anderen Person und bleibt damit im christlichen Fahrwasser. Und das fand ich überraschend. An sich hätte man ihm unterstellen müssen, muss er diese Qualität als eigene Qualität oder zumindest, wenn er Liebe nimmt, muss er die Selbstliebe dabei auch dabei haben. Aber in dem Kapitel taucht es nicht auf. Das wäre eigentlich so der kurze Überblick über diese Entwicklung innerhalb der westlichen Psychologie, also 100 Jahre westliche Psychologie, wie dieser Begriff sich bei uns entfaltet hat, bis zu diesem aktuellen Boom, wo man im Moment ganz, ganz viele Bücher zu dem Thema findet. Dann kommen wir jetzt zum Buddhismus. Der erste wesentliche Begriff für mich in diesem Kontext ist der Begriff der, also ich hätte jetzt fast gesagt, der Begriff der Meditation als ein Begriff, der im Buddhismus überhaupt nicht vorkommt. Es gibt einen Begriff, der kommt diesem Begriff sehr nahe, das ist Bhavana. Bhavana heißt aber ins Dasein bringen. Das knüpft an diese Begriffe an, die wir im Westen sehr wohl haben. Das ist einmal der Begriff der Entwicklung. Ich wickle etwas aus dem ägyptischen Bild des Papyrus. Eine Information ist eingewickelt und ich wickle sozusagen das, was da ist, aus. Oder der Begriff der Entfaltung. Ich falte etwas auf und mache auch etwas sichtbar, was schon da ist. Etwas entdecken. Entdecken bedeutet, wenn etwas zugedeckt ist und ich decke etwas auf, ist das vielleicht das, was mit dem Begriff Entdecken gemeint ist. Also etwas aufdecken. Und auch hier haben wir die Idee, dass das, was da ist, schon da ist. Das ist ein ganz anderes Verständnis von den Begriffen, die wir im Alltag benutzen. Wir lernen eine neue Sprache, indem wir Begriffe auswendig lernen, die wir vorher noch nicht gekannt haben. Das heißt, wir fügen zu dem, was schon da ist, noch etwas Neues hinzu. Beim buddhistischen Meditationsbegriff Bhavana ist die Dynamik genau andersherum. Wir machen etwas sichtbar, was schon da ist. Psychologisch würde man sagen, das ist ein ressourcenorientierter Ansatz. Wir haben also die Ressource des Wohlwollens, der Liebe in uns schon da. Und über die Meditation, also Metta-Meditation, finden wir den Zugang zu dieser Ressource. Und durch die Übung im Alltag versuchen wir, diesen Zugang und diese Qualität im Alltag zu stabilisieren. Es gibt jetzt zwei große Bereiche, die im Buddhismus trainiert werden. Das einmal sind das Techniken, die innere Ruhe entstehen lassen. Klassischerweise gibt es 40 verschiedene Techniken. Anknüpfend an ein Buch aus dem 5. oder 6. Jahrhundert, das Visuddhimagga. Das ist die erste systematische Zusammenfassung des Buddhismus von einem ceylonesischen buddhistischen Mönch verfasst. Im ersten Kapitel hat er also diese ganzen 40 Übungsmethoden dargestellt. Eine dieser Übungsmethoden sind die vier Brahma-Viharas, heißen die. Das ist jetzt ein interessanter Begriff. Brahma ist ein Begriff für einen Gott, einen indischen Gott. Und Vihara ist die Verweilstätte, also der Ort, wo dieser Gott lebt. Deswegen ist die wörtliche Übersetzung Brahma-Viharas ist ein göttlicher Ort oder göttliche Wohnstätte. Was sind jetzt die vier Qualitäten? Das ist einmal Metta, allumfassendes Wohlwollen. Ich habe mir auch die anderen Übersetzungen rausgeschrieben. Die älteste Übersetzung, die ich gefunden habe, ist von Jnanatiloka. Das war ein deutschstämmiger buddhistischer Mönch, der, Pi mal Daumen, 1910, 1905 buddhistischer Mönch in Sri Lanka wurde. Ganz viele buddhistische Texte vom Pali ins Deutsche übersetzt hat. Unter anderem auch das Visuddhimagga. Er übersetzt den Begriff Metta mit Güte. Die Ayakema war auch eine buddhistische Nonne, die so in den 80er Jahren im deutschsprachigen Raum, also war ursprünglich eine Deutsche, die im deutschsprachigen Raum sehr aktiv war, also ganz viele Bücher geschrieben hat, ein buddhistisches Haus im Allgäu begründet hat, also sehr präsent war. Sie übersetzt den Pali-Begriff Metta mit liebender Güte. Die dritte deutsche wichtige Persönlichkeit, die selbst auch Pali kann, das ist der Vimalakulbharz. Der war, müsste ich nachschauen, aber ich nehme mal an, 20 bis 30 Jahre buddhistischer Mönch in Asien und hat Pali-Texte übersetzt, auch übersetzt. Und er übersetzt Metta mit Liebe. Die amerikanische Standardübersetzung dieses Begriffs ist Loving Kindness. Das ist der erste Brahma-Vihara. Der zweite ist das Thema für nächste Woche, ist das Mitgefühl, Karuna. Der dritte Brahma-Vihara, das ist dann das Thema für übernächste Woche, ist die Freude, Mudita. Und der vierte Begriff ist Gelassenheit, Upekka. Das sind die vier Brahma-Viharas. Diese vier Zustände sind nicht Erleuchtung. Es sind sozusagen Zwischenstadien, die im Bereich der Shamatha-Meditation angesiedelt sind, also im Bereich der Meditationen, wo es um die Herstellung der inneren Ruhe und des inneren Friedens geht, die aber nicht spezifisch buddhistisch sind. Und das spezifisch buddhistische ist der andere große Zweig der Meditationsformen innerhalb des Buddhismus. Das sind die Meditationsformen, wo es das Hauptthema die Einsicht ist. Das heißt, die Sammlungstechniken, also innere Ruhe herzustellen, sind die Voraussetzung, um dann im zweiten Schritt die sogenannten Vipassana-Übungen zu machen. Das ist die Logik dahinter. Und das ist dann auch das Spezifische des Buddhismus, was es von den anderen hinduistischen Richtungen seiner Zeit abgegrenzt hat. Die Einsicht, das ist die Weisheit. Insight auf Englisch, Panya auf Pali oder Prajna auf Sanskrit. Das ist der Hauptfokus, worum es im Buddhismus geht und auch in der Achtsamkeitspraxis, wenn man weitergeht, als nur Stressbewältigung drin zu sehen. Und Jon Kabat-Zinn geht weiter. Sein Begriff ist viel weiter als nur medizinische Technik. Wenn man irgendwie so ein bisschen ein Stressproblem hat, dann macht man halt so die Übungen und das war's dann. Er hat einen viel größeren Fokus. Da knüpft er dann direkt an die buddhistische Tradition an. Und die Weisheit hat drei Aspekte. Der eine Aspekt ist, die permanente Veränderung zu sehen, in uns als auch in der äußeren Welt. Anicca, Pali-Begriff. Der zweite Aspekt ist zu sehen, dass wir nicht getrennt sind vom Rest der Welt, dass es also kein abgetrenntes Ich gibt. Atta ist das Ich. Die Verneinung davon ist Anatta auf Pali. Nicht Ich würde man es übersetzen oder man übersetzt es positiv, die Verbundenheit. Der dritte Aspekt ist Dukkha. Das bedeutet Leidhaftigkeit. Wenn ich an den Dingen anhafte, entsteht Leid. Der andere Aspekt heißt, dass in unserer Welt, in der wir leben, gehört das Leid einfach mit dazu. Es gibt keine perfekte Welt. Und das sind diese drei Qualitäten, über die Weisheit definiert ist. Im Visuddhimagga werden bestimmte Qualitäten, die es zu erreichen gilt oder kultivieren gilt, den unterschiedlichen Meditationsformen zugeordnet. Der Metta ist zugeordnet Überwindung des Hasses. Wenn ihr euch erinnert, gibt es drei Grundhindernisse, die es verhindern, dass wir vollkommen gelassen und in uns sind. Das ist einmal die Gier, das ist der Hass und das ist die Verwirrung. Die Metta arbeitet auf der Hassebene. Das heißt, wenn wir irre viel Hass in uns haben, dann hilft uns diese Übung, diesen Hass aufzulösen. Der positive Aspekt bei der Metta-Übung ist die Entwicklung von Geduld durch die Übung. Geduld ist eine Qualität auch wieder der Akzeptanz. Wenn ich mich so annehmen kann, wie ich bin, mit meinen ganzen dunklen Seiten, dann kann ich auch viel lockerer mit mir umgehen. Wenn ich mein Gegenüber mit seinen ganzen dunklen Seiten besser annehmen kann, kann ich auch geduldiger und lockerer mit der Person umgehen. Im Pali-Kanon gibt es verschiedene Stellen, wo das Metta-Sutta vorkommt. Ich lese mal die Variante von Vimalo vor. Das ist ein Text aus dem Sutta Nipada, der 143 bis 152. Wem klar geworden, dass der innere Frieden das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich, bereit zu sein, offen und wahrhaftig, freundlich, sanft und ohne Stolz. Er sei einfach, zufrieden und bedürfnislos, ruhig und besonnen, nicht dreist, nicht gierig und nicht viel geschäftig. Auch nicht im Kleinsten soll er sich vergehen, wofür ihn Weise tadeln würden. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach, groß oder klein, grob oder zart, fern oder nah, ob sichtbar oder unsichtbar, ob sie geboren sind oder einer Geburt zustreben, mögen sie alle glücklich sein. Niemand betrüge oder verachte einen anderen. Aus Ärger oder Übelwollen wünsche man keinem irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einziges Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken, ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkung, nach oben, nach unten und nach allen Seiten. Im Gehen oder Stehen, im Sitzen oder Liegen bemühe man sich um Wachheit und eine solche Gesinnung, das nennt man Weilen im Göttlichen. Wer sich nicht an Ansichten verliert, Tugend und Einsicht gewinnt, dem Sinnengenuss nicht verhaftet ist, für den gibt es keine Geburt mehr. Es gibt jetzt zwei Aspekte, auf die ich hinweisen möchte. Der eine Aspekt ist der, und das ist ein Unterschied zum christlichen Verständnis, und das ist typisch buddhistisch, Es geht um alle Wesen und nicht nur um die Menschen. Das ist in dieser Formulierung, mögen alle Wesen glücklich sein, inbegriffen. Wesen, der Pali-Begriff, bedeutet atmende Wesen. Alle Tiere im Prinzip, alle, die atmen, die sind damit eingeschlossen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Der zweite Aspekt, auf den ich hinweisen wollte, war das Bild. Weil das taucht in den Texten immer wieder auf. Das Bild einer Mutter, die ihr einziges Kind beschützt und behütet. Es gibt eine Liste, die ganzen positiven Auswirkungen der Metta-Übung beschreibt oder aufzählt. Man schläft friedlich. Man erwacht friedlich. Hat keine bösen Träume. Ist den Menschen lieb. Ist den übermenschlichen Wesen lieb. Da muss man wissen, dass in der buddhistischen Kosmologie gibt es ja nicht nur den Bereich der Menschen, sondern es gibt den Bereich der hungrigen Geister, es gibt den Bereich der Götter, es gibt den Bereich der Halbgötter. Also da gibt es alle möglichen Lebewesen noch um uns herum. Und man hat mit allen irgendwie einen guten Draht. Das ist damit gemeint. Die Gottheiten schützen einen. Feuer, Gift und Waffen können einem nicht schaden. Okay. Schnell sammelt sich der Geist. Der Gesichtsausdruck ist heiter. Man hat einen unverstörten Tod. Das meint im Prinzip, man kann friedlich sterben. Man kann den eigenen Tod und das eigene Sterben annehmen, wie es ist. Der letzte Punkt ist, und sollte man nicht zu noch höherem vordringen, so wird man in einer Brahma-Welt wiedergeboren.